Liebe Gemeinde, es gibt eine Tatsache, die mir heute Morgen etwas hilft. Ich kann davon ausgehen, dass uns alle dasselbe bewegt, dass deswegen vorauszusetzen ist etwas. Und von daher können Sie auch bestimmt verstehen, dass ich mich vom vorgeschlagenen Predigttext doch dann entfernt habe. Die Vorschläge, die wir so haben, 6 Jahre lang, dann kehrt es wieder von vorne. Das ist nämlich das Gleichnis vom Weinberg und dem Weinbergbesitzer. Und da werden viele Leute erschlagen. Und das halte ich doch für zu schwer heute Morgen, nicht für nur einige unter uns zu hören. Ich wollte dann eigentlich auf die Thematik vom Freitag vertieft eingehen, durch Menschen, die Behandlung von Menschen in der Predigt, die auch in der Bibel Leid erfahren haben. Und da kam ich zu Stephanus und schlug da auf und habe auch da wieder Steine, mit denen getötet wurde. Und es soll ja ein dumpfer Gegenstand gewesen sein, in dem auch was uns bewegt, konnte ich auch mir nicht vorstellen. Und deswegen fliehe ich auch heute Morgen als Prediger noch einmal zu Hiob, wie schon am Freitag angedeutet wurde. Hiob. Ich kann uns nur allen empfehlen, in diesen Tagen Hiob zu lesen. Denn Hiob ist ein langes Buch und das heißt auch, dass das verhindert, zu kurz und zu schnell und zu oberflächlich zu sein. Werfen wir also noch einmal einen Blick ins Alte Testament. Schauen wir uns Hiob an. Hiob ist eine Schlüsselfigur. Man könnte sogar sagen, wenn wir uns die gesamte Geschichte der Menschen als Webstück, als Teppich vorstellen, Hiob ist sogar einer der Hauptschussfäden, die das ganze Muster bestimmen. Er war ein Pionier. Ein Pionier im Kampf. Und wie viele andere Pioniere hatte er es schwerer als die Menschen, die nach ihm kamen. Er konnte sich ja, stellen wir uns mal vor, keinen Trost holen aus den Briefen des Paulus, als er mit Geschwüren bedeckt in der Asche saß. Er konnte sich auch keinen Trost holen, wie wir es heute Morgen wieder versuchen, aus dem Buch Hiob. Von seinen Freunden bekam er fast nur verständnislose Kritik zu hören. Wir haben Hiob viel zu danken. Er ist ein Pionier, der segelte durch unbekannte Meere und er hielt den Kurs. Hiob, so erfahren wir im ersten Kapitel seines Buches, war einer der ganz Reichen und Großen seiner Zeit. Riesige Ländereien und Tausende von Schafen und Kamelen gehörten ihm. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Wir lesen auch, dass er Gott im besten Sinne des Wortes fürchtete und sein tägliches Leben von ihm bestimmen ließ. Und dann wird der schwere Vorhang, der die unsichtbare Welt von der sichtbaren trennt, ein Stück zur Seite gezogen, wie auch an anderen Stellen der Bibel manchmal, selten, eher zur Seite gezogen wird, zum Beispiel Daniel 10. Und wir sehen ein wenig, auch heute Morgen, von dem, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Naturwissenschaftlich gesprochen würde man heute sagen, hier ist unser Ereignishorizont. aber durch die Bibel, von der wir glauben als Christen, dass sie wahre Informationen über diese Welt, zu der wir von uns aus keinen Zutritt haben können, für uns ist, dürfen wir einen Blick tun. Gottes Feind tritt vor Gott und verkündigt herausfordernd, dass, Zitat, er die Erde hin und her durchzogen hat. Im Neuen Testament hören wir dann, dass das eine Lieblingsbeschäftigung von ihm ist. Wer denkt hier nicht gleich an Petrus 5, Vers 8? Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Welch ein Bild! Darauf fragt Gott ihn, ob er auch Hiob gesehen hat. Zitat, denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, gläubig und rechtschaffen. Über diese Zeilen sollten wir kurz nachdenken, denn sie zeigen uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Mensch Hiob ist dem unendlichen, allmächtigen Gott nicht egal. Du bist bekannt mit Namen, den größten Mächten, die es im Universum gibt. Und du bist ihnen nicht egal. Gott nicht, leider auch dem Gegner nicht. Aber was eine für schon hier gewaltige Offenbarung, zu der viele Menschen in der heutigen Zeit keinen Zugang mehr haben, wir sind dem lebendigen Gott nicht egal. Wir sind Personen, keine Nummern im Getriebe. Wir, die wir über die Zeil in Frankfurt gehen können und denken, wie es mir schon ein paar Mal ging, diese vielen, vielen Menschen, was spiele ich schon für eine Rolle? Wir spielen eine Rolle, wir zählen. Wir kommen sogar in den Gesprächen des Himmels vor. Der Teufel entgegnet nun Gott, dass Hiobs Frömmigkeit bestimmt nur äußerlich sei, dass ein so reicher, zufriedener, wohlbehüteter Mensch Gott fürchtet. Wen wundert das auch? Aber, sagt er, strecke deine Hand aus, sagt Gott, strecke sie aus und taste alles an, was er hat. Entschuldigung. Konzentration. Der Feind sagt, strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Er wird dir ins Angesicht absagen. Gott nimmt diese Herausforderung an und gibt alles, was Hiob besitzt, in Satans Hand. Nur ihn selbst darf er nicht anrühren. Ihn selbst nicht, vorerst nicht. Und der Teufel verlässt Gott und beginnt sein Werk. Katastrophen brechen nun über Hiob herein. Ein Schlag folgt dem anderen. Wir, die wir im 20. Jahrhundert viel über Terror gelesen haben und gehört haben, Terroranschläge, uns kommt das bekannt vor, was wir hier lesen. Zuerst ein brutaler Überfall auf Viehherden und Knechte. Satan ist wahrhaftig fähig, leider Menschen als seine Werkzeuge zu benutzen. Dann ein Blitzschlag, der Schaf und Hirten tötet. Ein Überfall auf die Kamelherden und schließlich der Tod sämtlicher Kinder Hiobs in den Trümmern eines vom Wirbelsturm zerstörten Hauses. Hiob steht vor dem Nichts. Er hat alles, was er erarbeitet hat, verloren und nahe Verwandtschaft. Was wird Hiob nun tun? Wird er wirklich, wie der Feind es vorausgesagt hat, Gott absagen? Bedenken wir doch bitte, er weiß ja nichts von dem Gespräch, das im Himmel stattfand. Er ahnt nicht, um was es geht. Er sagt Gott nicht ab, stattdessen demütigt er sich vor ihm, so tief er kann. Wie hat man das damals getan? Er zerreißt seine Kleider, schneidet seine Haare ab und fällt auf sein Gesicht nieder. Hiob betet Gott an. Er kann dabei keine Bibelverse zitieren, er kann keine Gebete nachsprechen. Es kommt aus tiefstem Herzen. Er sagt, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. 1,21. Er erkennt, dass all sein Reichtum letztlich von Gott kam, dass Gott ihn bisher, wörtlich, Zitat, ringsumher beschützt hatte. Mehr kann er in diesem Augenblick nicht mehr erkennen. Er weiß nicht, was wir heute Morgen wissen. Er hat keinen Blick durch den Vorhang werfen können. Er sitzt im dunklen Tal. Aber auch, obwohl er nichts sieht, er vertraut Gott. Ein wunderbares Wort, Vers 22, in diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Zweites Kapitel, zweiter Akt. Wieder erscheint der Feind vor Gott und wieder stellt er Hiobs Liebe zu Gott in Frage. Noch hat Hiob seine Gesundheit, aber wenn er auch die noch verliert, wird er dann nicht Gott absagen. Wieder sagt Gott, er sei in deiner Hand. Noch ein Schutzwall wird weggenommen und wir beachten aber doch, bitte jetzt, diese Plagen kommen nicht von Gott. Sie kommen von dem, der damit Gott von Hiob abbringen will. Das ist seine Methode. Die Konfis müssen heute ganz besonders aufmerksam sein, weil ich das ganz besonders heute brauche. Sie kommen von dem, der damit Hiob von Gott abbringen will. Das ist Satans Methode gegen Gott. Wichtig für uns zu erkennen. Mein Amtsbruder hat vor einer Woche hier eine sehr tiefgehende Predigt gehalten über diesen Fürst dieser Welt, der eine gewisse Macht hat, ein gewisses Maß. Er kann tatsächlich Dinge entfesseln. Auch Kriege, Morde, Gewalttaten. Bei Hiob sendet er eine Krankheit. Böse Geschwüre, bei Hiob selbst, an seiner Person, böse Geschwüre von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Wer kennt nicht abendländische Malerei, die dies grau in grau oft umgesetzt hat? So sitzt Hiob in der Asche und kratzt sich mit einer Scherbe, um wenigstens den unerträglichen Juckreiz zu mildern. Es gibt den Ratschlag seiner Frau, wörtlich, sage Gott ab. Aber auch jetzt hält er fest an seinem Vertrauen zu Gott. Und es heißt, er versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Er hält aus. Er bleibt sogar im größten Leiden treu. Bald werden die Freunde kommen. Und auch sie können ihn nicht von Gott abbringen. Was für eine gewaltige Rolle spielt Hiob in diesem himmlischen Kampf? Nicht nur in der Schlacht, die er damals schlug, die er kämpfte, sondern auch in der wir heute immer noch stehen, ist er uns ein Vorbild. Hiob 3 erzählt die Klage Gottes. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben und er verflucht den Tag, an dem er geboren wurde. Und ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, auch heute Morgen, dass jetzt, selbst jetzt, keine Wort der Anklage gegen Gott dabei ist. Es ist sehr wichtig, dass Gott ihm den Wunsch, am liebsten zu sterben, nicht zum Vorwurf macht. Für Seelsorge ist es sehr, sehr entscheidend, einen Unterschied zu machen zwischen Verzweiflung und Depression und Angriff auf Gott. Seelische Leiden, körperliche Leiden sind nicht gleich unbedingt ein Zeichen, dass das geistliche Leben nicht mehr stimmt. Hier gibt es leider sehr viel schnelles, oberflächliches Reden von gut meinenden Christen. Hiobs Hoffnungslosigkeit für sein irdisches Leben, Sie müssen diese Klagen unbedingt lesen, bedeuten nicht, dass er keine Hoffnung auf eine Auferstehung und ein ewiges Leben hat. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir ein Ziel setzen und dann an mich denken wolltest. Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? Er fragt und fragt. Fragen ist erlaubt. Jede Frage ist erlaubt. Eine Frage ist was anderes als ein Hinterfragen und ein grundsätzliches Anfragen. Hiobs Hoffnungslosigkeit dauert lang und auch 30 Kapitel lang. 30 Kapitel lang dauert das Streitgespräch zwischen Hiobs und seinen Freunden. Für die Freunde ist die Sache zu einfach, sehr einfach. Hiob muss irgendeine schwere Sünde begangen haben, für die er nun bestraft wird. Er braucht nur diese Sünde zu bekennen und schon wird alles gut. Er soll suchen, was da sei, vielleicht in der Vergangenheit, vielleicht Belastungen bei den Vorfahren, alles das kennen wir auch unter Christen. Man kann es verstehen sogar, dass Christen Freunde, die Leuten, die Leiden nahestehen, einfach nicht mehr aushalten, sogar aufgrund dieses Leidens einfach nicht mehr aushalten, keine Antwort zu haben und deswegen auch auf diese Ideen kommen. Kann man sogar verstehen? Und doch sehen wir an diesem Buch hier, wie unglaublich vorsichtig wir sein müssen. Bildad zum Beispiel, Kapitel 8, bringt es auf einen Nenner. In diesem Leben wird der Sünder immer bestraft und der Gerechte immer belohnt. Aber Hiob sieht, was auch der Psalmdichter im Psalm, ist es 73 oder 77, sagt, den Gottlosen geht's oft gut und denen, die an Gott glauben, oft schlecht. Und er sagt es, er spricht es auch aus, und dann kommen die Verse, die schon auf eine Erlösung hindeuten. Aber, sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden. So werde ich doch Gott sehen, ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob spürt, dass die Auferstehung erst die große Lösung, die letzte Antwort gibt. Wir kennen das aus dem Psalm von David. David ging es ganz ähnlich manchmal. Das Streitgespräch aber mit Hiobs Freunden will fast kein Ende nehmen. Das Leitthema ist immer wieder, die Bösen werden in diesem irdischen Leben bestraft. Hiob entgegnet immer wieder, dass Böse und Gute ein glückliches oder unglückliches, ein sanftes oder schlimmes Ende haben können. Am Anfang von Kapitel 22 sagt Eliphas gar, dass der Mensch Gott doch eigentlich egal sein könne. Auch das kann einem kommen als Idee. Es gibt viele, viele Aussagen in dieser Richtung, in vielen, vielen Büchern dieser Zeit. Was hat er überhaupt noch für ein Interesse an uns? Sind wir ihm nicht längst egal? Schauspieler haben es schon ergreifend in ihrer Sprache gesagt, zum Beispiel Steve McQueen. wenn es Gott gibt, dann ist er der Regisseur, der das Spiel den Schauspielern selber überlassen hat und sie wissen nicht, wie es zu Ende gehen soll und alles kommt durcheinander. Aber die ganze Geschichte Hiobs zeigt, dass wir Gott nicht egal sind, dass wir eine zentrale Rolle in dem großen himmlischen Kampf haben und das nochmal betonen, wir sind keine Marionetten, wir sind Personen, die Gott etwas wert sind. Einer ist etwas weiser, er wird nachher von Gott auch als einzigster der Freunde nicht so hart kritisiert, Elihu. Elihu spricht ein bisschen anders wie die anderen. Er spricht nicht nur von Erziehung, von Züchtigung, von Strafe, er spricht auch von Gnade. Aber auch er sagt nichts, auch er von dieser großen dritten Möglichkeit, dass hier nämlich ein Kampf vor sich geht, ein Kampf, der Ergebnisse hat, der den Lauf der Geschichte verändern kann und dass Hiob an diesem Kampf beteiligt ist. Selbst Hiob kann diesen Blick nicht haben. Er kann sich nicht vorstellen, damals nicht, wie viel seine Not, seine Anfechtungen, seine Verzweiflung und sein trotzdem Gottvertrauen für künftige Generationen bedeuten werden. Aber er ruft etwas aus. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Und er ahnt nicht, dass genau das geschehen wird. Es gibt viele Pioniere, es gibt viele Helden, von denen wir lernen können und wir brauchen sie. Und das wichtigste Lernfeld ist ja ganz klar das Leben selbst, das wissen wir alle. Und doch weiß Gott und wissen wir, wie gut es tut, dass man Dinge aufschreibt, dass das Erlebte in Worte gefasst wird, dass erfahrene Wahrheit Gestalt gewinnt in Sprache, dass sie ausformuliert wird für Zeiten, an denen wir uns an solchen Formulierungen anklammern können. Und so ließ Gott auch das Hiob-Buch schreiben und von nun an können Menschen, wenn die Wellen über ihnen zusammenschlagen, sagen, wie bei Hiob. Viele Menschen, die das heute sagen, Hiob, wie bei Hiob, weil wir in einer säkularisierten, profanisierten Welt leben, wissen nicht mehr um diesen Zusammenhang, den wir heute Morgen ja wieder merken bei Hiob. Viele draußen, sie reden von Hiob. Hiob ist Allgemeinbildung, immer noch. Hiobs Botschaft und so weiter. Aber sie können sich nicht vorstellen, bis heute nicht, dass Satan vor Gott tritt und ihn herausfordert. Und deswegen verfallen viele Menschen auf diese einfachen Patentlösungen, werden einseitig und halten es mit Hiobs Freunden. Schließlich am Schluss spricht Gott zu Hiob. Gott, was macht er? Er hält ihm nicht seine Sünden vor, wohl aber, dass er keinen hinreichenden Blick für die Größe Gottes hat. Auch er muss etwas lernen. Stellen wir uns neben Hiob und hören wir zu, Gott spricht heute Morgen so auch zu uns. Lassen wir Gott Gott sein, was Martin Luther sagte, das ist Christsein, wenn ich Gott Gott sein lasse. Wir haben über Demut ein Wochenende gehabt im ersten Advent. Gott sagt, dass Hiob einfach nicht genug weiß, um sehen zu können, wo sein Platz in dem großen Ganzen der Geschichte ist. Wenn man schon Gottes Schöpfung nicht ergründen kann, wie will man dann die tieferen Dinge verstehen? Gott wörtlich, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Wer über ihr die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als sich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten, alle Gottessöhne? Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Fliegt der Falke empor dank deiner Einsicht und breitet seine Flügel aus dem Süden zu? Hiob 38. Heute gibt es eine Wissenschaft, die Bionik. Die ist für mich wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Menschen, die zwar nicht an die Schöpfung glauben, aber doch sagen, da ist eine unglaubliche Intelligenz am Werk. Knochenleichtbauweise bei den Vögeln wegen dem Fliegen und tausender Dinge werden da entdeckt. Man sagt, wir können viel, viel Geld sparen, indem wir nicht selber erfinden, experimentieren, sondern einfach der genialen Ideen in der Natur abgucken. Bionik, Biologie und Technik. Ein Gottesdienst könnte diese Wissenschaft sein. Weil man zum Anbeten kommen kann, über der unglaublichen, genialen Intelligenz. Eine Spinne ist auf wenigen Quadratmillimetern manchmal eine eigene Fabrik, die hinten den Faden rauskommen lässt, der eine Spannung besitzt, wie ihn in dieser Kleinheit viele Technik erfordern würden, um das menschlich nachzumachen. Gott sagt hier so viel wie, wenn du die Wunder der Schöpfung nicht verstehen kannst, wir können heute ein bisschen mehr, viel Zeit ist vergangen seit Hiob, wenn dazu dein Wissen und Verstand nicht ausreicht, dann kannst du erst recht nicht erwarten, dass du das, was dir jetzt in deinem Leben geschieht, verstehen kannst. Und Hiob, er beugt sich vor Gott, er gibt zu, dass es ihm nicht zusteht, zu beurteilen, was nur Gott beurteilen kann. Er erkennt jetzt, dass er total Geschöpf und Gott total der Schöpfer ist. Dann wendet sich Gott seinen Freunden zu und sagt, ihr habt nicht richtig von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Geht hin zu meinem Knecht, opfert Brandopfer für euch, aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Unglaublich. Mit anderen Worten, Hiob wird zu einem Vermittler zwischen seinen Freunden und Gott, zu einem Priester. Und es ist erstaunlich, wie er dieses Amt übernimmt, wie er seinen Freunden vergibt, anstatt sich in Schadenfreude zu ergehen. Daraus sollten wir lernen, wie bei Josef. Es ist erstaunlich, diese Kraft der Vergebung. Ein Thema, das jetzt auch Bedeutung für uns hat. Die Freunde befolgen Gottes Gebot, geben zu, dass sie im Unrecht waren. Hiob betet für sie und seine innere Haltung muss Gott gefallen haben, denn wir lesen dann am Schluss Kapitel 42. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Hiob hat auf ganz neue Weise Gott kennengelernt und damit vertieften sich dann auch seine Liebe und sein Vertrauen zu ihm. Es gehört zu den aller tiefsten geistlichen Wahrheiten, dass aus Leiden sogar noch ganz am Schluss Segen entstehen kann, wenn es uns neu wirft auf Gott und nicht von Gott wegbringt. Das ist ein Satz, den er jetzt sagt, den hätte er viele Kapitel vorher nicht sagen können. Wir sind im Kapitel 42. Ich schließe damit. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ein klein wenig kann man nachempfinden davon, wenn Menschen, die im Flachland gelebt haben und bisher nur wussten von den Alpen, vom Hören sagen, wenn sie dann selber vor dem Dreigestirn stehen, Eiger, Mönch, Jungfrau, das erste Mal in ihrem Leben. Bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir gehört. Nun habe ich selber erlebt. Wir sind geborgen und dürfen geborgen sein im tiefen Frieden, den Gott uns anbietet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.